Hallo liebe ABC-Podcast-Freunde, wir haben wieder einen wahnsinnig spannenden Gesprächspartner gefunden. Das ist heute Thomas Drascher, ein lieber Freund, bildender Künstler, Filmemacher zwischen Wien und Berlin, viel schon gemacht in seinem Leben. Wir kennen uns auch schon sehr lange und wir wollten heute einfach ein bisschen nachfragen, wie man dahin kam, wo man jetzt ist und wie sich die letzten Monate gestaltet haben und alles das. Hallo, lieber Thomas. Willkommen, willkommen.
Hallo, liebe
alles
Anna.
Alles gut. Rücke näher, aber alles gut. Ja, genau, ja. Wir hören dich gut. Super. Lieber Thomas, wo fängt man an? Wo, wenn du jetzt sozusagen jemanden, der nichts von deiner Arbeit kennt bisher, wo würdest du ansetzen? Wie wurdest du Künstler? Was war oder welche Rolle spielt die Kunst? Ist es die Kunst allein? Du bist Österreicher, du bist in Oberösterreich aufgewachsen, hast prominente Brüder, also ihr seid eine Familie mit drei charakterstarken Buben, kann man sagen. Wie prägend waren denn so Kindheit, Aufwachsen, die Brüder in dem? Du bist nicht der Älteste, der Jürgen,
du bist der Älteste. Ja, ich bin der Älteste. Und insofern sozusagen habe ich immer die Last der Verantwortung auf meinen Schultern.
Was irgendwie ging bei 2 Meter
war
groß.
Immer ein schlechtes Vorbild für alle.
Sie mussten sich aus deinem Schatten erst befreien, es hat alles gedauert. Aber ja, also das heißt sozusagen, also dieses Aufwachsen mit, ich habe irgendwann auch mal meine Mutter kennengelernt, die eine kleine, zierliche Frau ist, richtig, und aber euch immer recht im Drill hatte, so kam mir das vor. Oder braucht man eine, sag ich mal, spannungsgeladene Kindheit, sich an den Eltern abarbeiten, wenn man später Kunst macht?
Ja, die Psychoanalyse würde sagen, ja.
Okay. Du würdest sagen, nein.
Doch, oder? Man muss eben das frühkindliche Trauma dann abarbeiten. Mhm. Und dann wird man entweder sozusagen Psychopath oder eben Künstler.
Ja.
Und zweiteres ist doch wesentlich angenehmer.
Wobei die Grenze ist schwindend,
jeden Fall,
oder?
Es ist, auf jeden Fall sind es verwandte Berufe.
Du hast dann, also sozusagen, also Schule und Ding und Obers, das ist ein ganz im Detail, aber du hast dann eigentlich begonnen, stimmt es, dass du begonnen hast, eigentlich mit Filmemachen und mit Kubelka dem Großen und Studium des Films in Frankfurt? War das die erste Station nach der
Schule?
Genau,
also ich habe nach der Schule erstmals auch rumstudiert in Wien, bin aber da schon eigentlich fast nur im Filmmuseum abgehangen. Speziell dann, wie das neu eröffnet wurde als unsichtbares Kino, das war dann der endgültige Anlass. Und habe auch fast nur, wenn es ging, irgendwelche Filmvorlesungen besucht. Habe mir alles Mögliche angehört, von Ethnologie bis auch mal kurz Kunstgeschichte angeschaut, dann war mir aber da die Schwarz-Weiß-Dias, also ich konnte darauf einfach nichts erkennen in diesen Projektionen. Es war totaler Wahnsinn. Wirklich, ich konnte die Bilder nicht erkennen. Dann habe ich versucht, mich da selber irgendwie so ein bisschen vorzubilden durch Besuche des Kunsthistorischen. Das hat aber alles nicht so recht gefruchtet. Dann habe ich Kunsthistoriker-Freunde gefragt, die mögen mich da mal so ein bisschen einweisen. Dann sind die mit mir, dann haben wir diese riesigen Rubens angeguckt, statt die kleinen Skizzen daneben, die ich dann später wusste, dass man lieber erstmal die anschaut. Und irgendwann der Durchbruch kam, eigentlich war ich da gerade am Diplomarbeit schreiben, schon über
Kunstgeschichte,
Film. Kunstgeschichte. Nein, auf der Theaterwissenschaft.
Ah, ja.
Und habe über Film geschrieben und eigentlich wollte ich sowieso nach Frankfurt zu Kubelka, dann war der die Sommerakademie gemacht und da gefragt, wo jetzt zu mir studieren kommen. Und dann konnte ich da nicht mehr Nein sagen und bin dann nach Frankfurt, aber erstmal der Ken Jacobs, der New Yorker Filmmacher, der mit dem Jack Smith sozusagen eigentlich den New Yorker Underground-Film, aus dem sich später diese ganze Warhol-Sause entwickelt hat, unterrichtet hat ein halbes Jahr, das war ganz gut. Und so kam ich dann eben nach Frankfurt, so 91, 92 irgendwie.
Wie muss man sich den Kubelka jetzt sozusagen Anfang der 90er Jahre, war der schon die Koryphäe oder sage ich mal sozusagen diese Figur, die er heute sozusagen ist, oder wie war das da? Oder war er sozusagen wie ein Maestro, wo man halt nach Frankfurt gepilgert ist?
Genau, der hat ja dieses Meisterklassenprinzip sozusagen so ganz bewusst betrieben und sozusagen, wo ich gesagt habe, geht eben sozusagen ein paar Jahre zu seinem Meister, macht es irgendwo nach oder sozusagen arbeitet in die Richtung und dann sozusagen löst man sich hoffentlich auch dann wieder davon ab. Und das fand ich eigentlich zu dem Zeitpunkt total gut, weil ich wollte eigentlich, mir war diese Idee, die er in diesem, einerseits in der Restaurierung von meinem Lieblingsfilm von sondern vom Ziga Werthoff, den Tonfilm, den langen. Also erst war der Mann mit der Kamera und dann war eben Sinfonia Donbassa, der zweite große Werthoff-Film, den der Kubelka auch restauriert hat mit dieser Bild-Ton-Synchronisierung und die auch sozusagen wie seine Afrika-Reise mit diesem Bild-Ton durch Montage sozusagen Metaphern erzeugen, die, wie es er selber sagen würde, eben in keiner anderen Kunstgattung möglich sind. Mit so einer ganz präzisen Ineinandergreifen und von Bild und Ton und von Abfolgen von Bildern und Tönen. Und das erschien mir als eben am spannendsten, interessantesten, weitreichendsten, dann unerforschtesten. Gab es ja nur ein paar Filme, die das Prinzip auch wirklich ausgereizt haben. Und da dachte ich mir, also mit diesem Material, mit der Sprache und mit dem Medium möchte ich auch was machen. Das hat mich einfach sozusagen magnetisch hingezogen, schon die ganze Zeit, eben wie gesagt, durch diese Jahre im Filmmuseum, vorher in Wien. Und habe das dann sozusagen eben dann dort auch gemacht, ein paar Jährchen am Schneidertisch gesessen und ein Filmschnipsel zusammengepickt.
Stimmt, ich kann mich erinnern, genau. Irgendwie, das war also einerseits war das ja ein handwerkliches Können geradezu und es war ja ein akribisches, also Kader für Kader.
Genau.
Also ich bin einmal neben dir am Schneidetisch gesessen und ich meine, es war wahnsinnig amüsant, weil sozusagen dieses, also wenn du jetzt deine frühen Filme da umreißt, die hatten ja unglaublich viel Comic oder das war ja sehr subversiv und sehr, aber was waren so die Themen, die dich dann so gereizt haben? Jetzt eben Anfang 20,
Kubelka. Genau, und der richtige Höhepunkt kam dann ja praktisch Ende 20, wo ich es dann auch konnte, weil es gab ja Mitstudenten, die haben das aus dem Ärmel geschüttelt, die waren total talentiert, weinte ich mich ja auch, aber habe gemerkt, mir fällt es am schwersten eigentlich, genau das, was ich eigentlich am meisten möchte und bin dann erst so gegen Ende gut geworden. Zumal ich aber auch selber dann einen Schneidetisch gebraucht. Das hat einfach nicht von der Zeit gereicht für die Art, dass man dann nur in die Schule kommt und dort am Schneidetisch arbeitet. Ich habe den wirklich gebraucht, dass man in der Früh aufsteht und bis am Abend da sitzt oder umgekehrt am Abend aufsteht und bis in der Früh da sitzt, je nachdem. Und dass man sozusagen mal wirklich über ein Jahr im Fluss ist und wirklich nur an einer Sache arbeitet. Und das heißt, der kleinste Baustein, sozusagen das Einzelbild, das sind ja Begriffe, die sind jetzt ja aus dem Sprachgebrauch damals schon nicht sehr gebräuchlich und jetzt ganz verschwunden, was man immer nannte, das Kader, weil ja sozusagen ein Film ist ein Foto nach dem anderen. Und das hat man wunderbar vor sich und sieht da auch, aha, ja, da ist sozusagen eine Fläche, die sozusagen grafisch unterteilt ist, in eine gewisse Farbe hat, dass man auch schon mit dem freien Auge sieht, vielleicht bei 16 mm nicht so gut, ja. Und dann ist eben die kleinste Einheit ein Bild. Bei 16 mm ist auch schon schwierig, auf ein Bild runterschneiden. Habe ich aber dann gemacht. Da muss man wirklich mit der Pinzette sozusagen die dann nachher wieder zusammenpicken.
Aber das heißt, wir sprechen jetzt hier von Filmen, weil jeder andere denkt sozusagen, Filme ist irgendwie sozusagen Schauspieler, Regisseur, Ding machen. Wir sprechen hier von Found-Footage-Material.
In dem Fall Found-Footage. Ich habe natürlich auch selber gedreht, aber sozusagen nie was Inszeniertes, sondern zum Beispiel eben auf Reisen hat die Kamera mitgenommen. Und da war der erste, der da funktioniert hat, war einer in Neapel bei einer Nietzsche-Aktion und sozusagen mit dieser Bild-Ton-Montage. Und mich hat es immer sozusagen so ein bisschen in das, wie du sagst, in das lustige Genre gezogen. Also auch das hat so parodistische Elemente. Da steht dann der Nietzsche und ich habe ihm dann andere Worte in den Mund gelegt, wo der dann da so murmelt mit einem Sonnenschirm, ist das eine lange Unterhosen oder so. Also sozusagen immer so ins das witzige Potenzial von dieser Technik dann übernommen und später dann eben auf Found Footage umgeschwenkt, was ganz toll ist, weil bei dem Selbstgedrehten, wenn man selber schneidet, hat man ja immer diese Assoziationen, die man hatte, während man dreht und schneidet oft was und es ist gar nicht drauf am Bild, sondern das hat man ja nur als Erinnerung, die abgerufen wird. Das lässt man es entweder sehr lange liegen und dann ist durch diese Entdeckung mit fremdem Material zu arbeiten, komme ich vielleicht nochmal dazu, weil das war schon insgesamt recht wichtig für mich, ist eine Distanz da. Das heißt, ich nehme nur die eine Viertelsekunde, wo genau das drauf ist, wo jemand die Tür gerade 1, 2, 3, 4 Bilder lang öffnet und das heißt Türe auf und schon ist er wieder weg, weil ich habe keine emotionale Bindung zu diesem Stück Film in dem Sinne. Und dann habe ich natürlich diese Montage auf die Spitze treiben können, weil da bin ich halt wirklich dann richtig mal durch und habe da mal richtig reingeschnitten und mir einen großen Fundus, also das sind sozusagen in Vokabel zerlegt, Türen auf, Sonnenbrille ab, Türe zu, Auto einsteigen, Hose also anziehen.
Wie eine Bibliothek.
Genau, wie eine Bibliothek oder wie eine Enzyklopädie. Diese ganzen Filmstreifen von Zeug, das ich sozusagen gefunden, gekauft und aus Mülltonnen von Kopierwerken
Ich frage mich gerade, wo findet man? Also,
dann kamen natürlich auch Freunde, die gesagt haben, da hast du ein paar Rollen. Dann kam dann mein Freund Wiesner dazu, der leider mittlerweile dann verstorben ist, aber der eben selber noch ein paar Rollen hatte. Und ich dachte, ja super, ich habe da jetzt so 20 Rollen Film. Und es kostet auch nichts, vorher war immer das Problem, er fing an zu drehen, da hatte ich schon 2 so Leichen im Keller, habe auch wieder was in Italien gemacht und dann hat man nicht genug Footage, dann kann man aber erst ein Jahr später wieder runterfahren, weil man wieder mal ein Jahrchen jobben muss und so, bis dann muss man die Kamera in der Zwischenzeit schon wieder reparieren und da mit sozusagen Zeug, das damals entsorgt wurde aus Landesbildstellen und so, im Landesbildstelle Oberösterreich einfach gleich mal 500 Rollen Film gekauft. Und bis man das mal durchgesichtet hat, hat man schon ein halbes Jahr sozusagen lustig rumgebracht mit die Feuerwehr, dein Wald, unser Freund das Atom.
Und das heißt aber sozusagen, also dieses Zerklüften und Zerschneiden und sozusagen quasi in dein eigenes Vokabular da einbetten, also das Gefühl ist das vielleicht dann, dass man es dann halt ruiniert und du vielleicht irgendwann was anderes bräuchtest, das war nicht.
Also das macht es aber spannend, weil es ist für mich ist dann ja dieser, das ist zwar eine Kopie, aber für mich ist es das Original. Ich habe das einmal, manchmal hat man eins vielleicht doppelt, aber wenn ich jetzt reinschneide, ist dort die Klebestelle, die könnte man theoretisch wieder aufmachen, nur ist das Filmmaterial dann schon teilweise so brüchig, die Emulsion drauf. Also man arbeitet halt wirklich mit dem Material und mit dem Original. Das heißt, es lässt sich kaum rückgängig machen, vor allem, wenn man so klein schneidet auf ein Bild runter, das schafft man dann einmal noch so hinzukleben, dass es wirklich gerade ist. Das kann, wenn man die Klebestellen dann nochmal aufmacht, es geht eigentlich nicht mehr. Das heißt, man muss relativ mit der Vorstellungskraft dann trotzdem arbeiten und einen Plan haben.
Aber über Jahre am Ende des Tages war das
oder eigentlich... Oder zumindest immer so über... Also der erste große der Metropolen des Leichtsinns war über 1,5 Jahre. Genau. Aber wo ich fast nichts anderes gemacht habe, außer halt nebenbei gejobbt. Und
da war aber sozusagen die also was sozusagen am Ende des Tages als Abfolge rauskommen sollte, war dann schon relativ klar. Das hat sich halt auch ergeben natürlich aus dem Material, dass du
das aber habe auch gezielt gesucht. Also dann weiß man, okay, es fehlt hier dringend mal ein Vulkan. Oder dann zum Abschluss bringen konnte man es erst mit dann war irgendwie klar, da fehlt der Pfeffer und wir brauchen Porno. Und das war auch zugleich das Ende meiner Förderwürdigkeit in Österreich, aber darüber wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Auf jeden Fall habe ich dann in Amerika Pornomaterial gekauft, das man ganz schwer kriegt, weil sozusagen das war eher in Kinos auf 16 mm, kaum auf 35, richtig Kino und kaum ein Reduction Print auf 16. Ich habe auf 16 geschnitten. Also auf einem kleineren Format. Die
kommen 60er, 70er, 80er
Jahre. Das waren so 60er, 70er, genau. Und habe dann so ein paar Rollen ersteigert und wurde dann sozusagen, hatte plötzlich die Polizei im Haus, weil ich nicht wusste, du darfst ohne Lizenz nicht Pornografie importieren. Das interessiert sonst niemanden. Nur dadurch, dass es so schwere, große Filmrollen waren, hat der Zoll reingeschaut. Ich wurde dahin zitiert, da stand schon Polizei, völlig bizarr. Und dann denke ich mir noch, ist egal, ich kenne es ja, das vorne davor sparen und sonst irgendwas. Und die sagen, und man sieht mit freiem Auge das eh nur schwer, ohne Leuchttisch und so. Und dann sagen die zu mir, machen Sie mal diese Dose auf. Dann mache ich die auf, tun Sie das mal raus. Und da war natürlich, der war total abgenudelt, der Film. Und das Erste, was war halt ein Geschlechtsorgan in so Großaufnahme, dass das selbst auf einem 16 mm großen Bild ganz klar war, es handelt sich hier um explizite Pornografie. Und dann haben die das beschlagnahmt. Da war mein Freund Wiesner mit, der wie immer schwer betrunken war. Und der hat dann so den Polizisten da so reingegriffen und, naja, weil die, dann nehmen sie halt ja eine Rolle, aber den Rest nehmen wir jetzt mit. Und dann haben wir uns den wieder weggenommen. Okay. Und zum Schluss haben die das wirklich einkassiert und die hätten, also dann kannte zufällig von meinem Vermieter, der Bruder, den Oberstaatsanwalt für Pornografie, und die haben sich dann dadurch telefoniert und das Missverständnis geklärt. Und die hätten das mir aber nicht mehr geben müssen. Also das kann dann selbst, wenn es strafrechtlich und so weiter, zollrechtlich kein Vergehen ist, kann das trotzdem einbehalten werden. Und dann mussten die das auch noch mal klären. Und dann kam sogar noch, hatte ich sogar noch eine Hausdurchsuchung.
Aber es ging ja immer nur um eine Viertelsekunde, die dann
genau, es kommt ein bisschen und unscharfe Fersen. Und zwar, ich habe dann nur verwendet, am Anfang sieht man so Knie, die glauben immer alle Leute, das sind Penisse, weil halt, ja, dann sind das Knie und Fersen unscharf. Ja, und dann ist immer geschnitten, also da bewegen die so das Knie, also so Beine auf, aber es ist immer schon rausgeschnitten, bevor man was sieht. Es kommt dann gegen Ende, kommen so ein paar explizite Sachen, die dann, das musste dann einfach auch sein.
Immer nicht. Also das
so ein paar Viertelsekunden.
So, genau, die du ja, eigentlich nicht realisierst.
Oder zwei
eigentlich.
Bilder manchmal nur. Und am Anfang, lustigerweise, was den Skandal ausgelöst hat, da ist nichts zu sehen. Ja? Es sind unscharfe Ferse, die so, die halt diese Bewegung macht, komplett unscharf und zerkratzt und schlecht belichtet.
Aber es war vulgär, ordinär und anstößig.
Aber man
hat
es verstanden.
Man hat ja, beim Kopf zusammengebaut.
Ja, aber in meinem Kopf war das gar nicht so. Also das ist eben sozusagen leicht überinterpretiert worden. Das hat mir dann sozusagen nachher allen möglichen Ärger gekostet, weil die Österreicher mich dann sozusagen als Witzbold, Pornograf und alles Mögliche sozusagen dann
eingestuft
hatten. Aber du registriert
es ja trotzdem auch schon dann sehr mit diesen Filmen.
Dann habe ich es nachher zu Fleiß gemacht, natürlich. Das ist klar, das hat mich dann erst sozusagen aufgeweckt, und dann habe ich praktisch das wiederum thematisiert. Dann gibt es eben immer, gibt es dann auch so Zwischeninserts mit Text oder so, sie sahen, Doppelpunkt. Und dann, also ich habe immer gerne mit Zwischentiteln gearbeitet.
Wie lang sind diese Filme?
Der Metropolen ist so ein bisschen über 10 Minuten. Und die anderen sind so 3,5 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten. Dann gibt es noch, ganz zum Schluss habe ich noch einen gemacht, der fast nur aus Porno besteht. Das war dann der 6. Found-Footage-Film, der hieß Slaves to Sin. Und der ist dann auch so 6-7 Minuten. Ja, aber es ist wirklich, wenn man sozusagen so kleinteilig schneidet, ist auch wirklich so, dann sitzt man, dann geht man am Abend, steht man auf, schaut sich's noch einmal an, man will es nicht zu oft durch den Schneidetisch, weil es dann, dass es nicht besser wird, das Material, und man es für das Kopieren braucht, ist auch dann wahnsinnig oft gerissen und fehlen Stücke und dann muss man es neu synchronisieren. Aber lange Rede, wenig Sinn. Und dann schneidet man da und denkt, Wahnsinn, ich bin der Größte, was habe ich heute geleistet, ja. Dann lässt man es durch und dann sind es so 1,5 Sekunden, wo es so ein bisschen blinkt und denkt, oh, das wird jetzt noch dauern.
Bis dann 10 Minuten.
Ein bisschen wie bei Animationsfilmen, was natürlich noch extremer ist, wo man halt Bild für Bild zeichnet. Ich hatte zumindest schon auf dem Bild was drauf, aber bei Animationsfilmen ist es ja noch sozusagen ganz tabula rasa. Und wenn man da mal, ja, das sozusagen mal während des Studiums mein Semester gemacht wird, hat nur jemand zeichnet, der halt einmal durchs Bild geht, ja, und dann ist halt einfach schon das Semester rum. Dann kannst du halt, er geht durchs Bild, dann schüttet er ein Glas aus, dann fällt ein Blatt runter, und mehr schaffst du eigentlich
in so einem Studium nicht. Studium eigentlich nicht.
Ja, das ist echt Wahnsinn.
Okay, also das war dann, und diese Filme sind dann, war das dann eigentlich mehr sozusagen in der Film-Community und Festivals sozusagen, wo
anfangs
das dann gelaufen ist?
Ganz oder? Das ging gleich dann beides los. Und das hat sich, ich weiß gar nicht mehr wie, aber es ist dann wie so ein Lauffeuer rum.
Also das heißt, sowohl in der Filmszene als
genau,
auch in der
Kunstszene. Genau, und das hat mir eigentlich dann den Weg geebnet. International war es sozusagen als Film recht erfolgreich. Und dadurch war ja sehr viele so Crossover-Sachen, wo praktisch so Medienkunstfestivals und in der Richtung, und da das ja auch sehr selbstreferenziell und was um die Arbeit mit dem Medium selbst geht und Filmsprache sozusagen, also auf dieser Metaebene zu reflektieren, was ist denn das eigentlich? Ja, ich sozusagen kann Dinge anträgern im Hirn, die ja gar nicht auf dem Bild drauf sind, nur durch den Schnitt, kann eine persönliche Aussage machen mit fremdem Material, die aber sozusagen, wo man mich sofort erkennt, wie du es ja auch immer wieder schmunzelnd, ja. Und war das blitzartig sozusagen auch in der Kunst und lief damals auf, da gab es auch, die gar nicht schlecht war, die Messe in Frankfurt. Und da war eben gerade plötzlich, also in den 90ern weiß ich noch, auch wie ich in New York war und so, da war man mit Film total verbrannt, weil die Galeristen, da hat er nichts zu verkaufen und so, dann haben die sich grußlos immer umgedreht. Ja. Und dann war aber Anfang 2000er, so um 2000 war, da gehen ja diese Moden, weil da gab es dann Douglas Gordon, alles Mögliche, Bibi Lotte Rist und also auch teilweise mit Film, Video, aber wie auch immer, war das plötzlich wieder da. und gibt es jetzt der Zitadin und es gab ja dann alle möglichen Leute und plötzlich war auch viel mehr Material wieder in und dann war dieses Interesse da und ist auch viel konsistenter geblieben als im Film, wo es dann diese Moden gab, aber das ist irgendwie, in der Kunst hat es dann Fuß gefasst und war für mich einfach schon so ein Durchbruch. Das war tatsächlich ganz gut. Und das Tolle ist natürlich, das war, muss es dann auf Video transferieren, also teilweise wird es auf Film vorgeführt, teilweise auf Video.
Aber eben, dass man es auch konserviert.
Man konnte es jetzt dann nach Amerika schicken, und konnte es wie eine Explosion, ist es dann sozusagen um den Planeten. Und das
konnte konserviert werden eigentlich, weil sozusagen diese, das war ja, wie du sagst, das war ja
so. Naja, es wird dann, mit dem sogenannten
Video übertragen.
Internegativen hat man erstmal negativ, dann macht man noch ein Bildton negativ, dann macht man eine kombinierte Vorführkopie, davon macht man dann eine Videokopie. Da hast du mir mal, da habe ich mal welche vom Kopierwerk abgeholt, wie wir schwimmen waren, wo der nette Schauspielkollege mich schnell in die Stadt rein, wie wieder 100 VHS-Tapes damals kamen für Festivals.
Okay.
Das war lustig. Genau, waren wir in Bad Fischau schwimmen VHS und auf einmal kam ein Anruf von FedEx, meine Videokopien sind da. Dann musste ich schnell zurück und dann hat mich irgendein Bekannter von dir da reingeheizt aus Bad Fischau.
Ja, Film, so war das früher, ihr jungen Menschen.
Genau, aber das heißt, ich hatte dann plötzlich ein Medium, das man vervielfältigen konnte und wo man halt sehr schnell eine große, so wie jetzt mit dem Internet, das war ja alles so, da gab es natürlich logischerweise Internet, ich habe auch viele von den Rohmaterialien über das Internet besorgt, aber das eigentliche Ding war, dass man halt VHS-Kassetten und dann später DVDs rumschicken konnte. Und man relativ schnell sozusagen so eine weltweite Bekanntheit. Und dann war ich plötzlich Art Basel Miami kuratiertes Programm mit Douglas Gordon und Ding. Und hatte plötzlich sozusagen ganz anders. Vorher war man der Underground-Filmmacher. Und was macht der da? Und
Was machen Sie, wovon leben Sie,
war dann immer gleich mal die erste Frage. Ja. Und dann konnte man sich entspannt zurücklehnen. Es hat natürlich in Wirklichkeit auch nur alles Geld gekostet, aber...
Es
sah schon mal echt nach was aus. Und dann war auch relativ schnell die Galerie da, also die eben der Lothar Albrecht, der von Foto kam und der da Interesse hatte, sozusagen in andere Richtungen, die wohl verwandt sind, aber eben mit Film, Video und sozusagen mal out zu branchen und sozusagen sein Portfolio zu erweitern. Und da war ich praktisch der Erste, der dann da so an Bord kam.
Trotzdem blieb es oder war es in der Zeit einfach schon noch schwierig, irgendwie sozusagen, also Video sozusagen als Teil des Kunstmarkts war jetzt noch nicht vergleichbar mit, jetzt sage ich mal, heute offensichtlich.
Naja, für Einzelfiguren wie jetzt den Douglas Gordon oder so, oder auch dann den, von dem hört man jetzt gar nicht mehr so viel, Grandmaster vor.
Stimmt. Mal wieder nicht drauf.
Genau.
Aber ja, stimmt, das war, also, that was big. Ja, das war dann auch so aus der Kunst sozusagen ins Kino wechseln.
War echt da gerade eine gute Zeit. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob mir jetzt so leichter Einstieg gelingen würde, also abgesehen von der Arbeit, aber sozusagen vom Medium. Und dann hat man natürlich eine ungeahnte Freiheit, also in der Kunst hat man natürlich eine viel größere Freiheit als dann in diesem Filmkontext, da musst du halt immer einen laufigen Film haben, musst halt so ein Festival, der wird dann davor geführt und plötzlich sozusagen konnte ich meine Collagen aus der Schublade packen und so und hatte plötzlich ganz andere
Spielwiese.
Ganz andere Spielwiese und es war schon eine wahnsinnige Befreiung, mich aus diesem, dann habe ich gemerkt, okay, also das... kann weiter Filme machen, jetzt kann ich alles machen, was ich will. Ich kann real drehen, ich kann Dinge, ich kann was basteln, ich kann eine Collage machen, ich kann eine Collage auf einmal digital machen, das kam dann als nächstes dazu, ja. Und war sozusagen...
Genau, der Schritt sozusagen so weg vom Film hin sozusagen ins Zweidimensionale und die Collage war dann sozusagen schon etwas, was dich dann schon, also das war dann schon ein großer Teil auch, der dich dann beschäftigt
hat. Genau, das war auch wieder sozusagen mit ziemlich viel Arbeit verbunden, mal das auf die Beine zu bringen. Das habe ich parallel, weil ich noch Filme gemacht habe, ja, auch analog gemacht, dann angefangen digital, wusste aber gar nicht so richtig, warum und wie und was. Und habe erst mal 2 Jahre gebraucht, bis ich mich da wirklich, bis da mein brauchbarer Druck rauskam, bis ich was gleich sah, bis ich wusste, wie scannt man das, wie bearbeitet man das in Photoshop, die vielen unterschiedlichen Materialien, Auflösungen und so. Und dann gewiss sozusagen sich irgendwie eine Sprache erarbeitet hatte. Und
Sprung vom, ja, sozusagen vom analog, und zwar nämlich sozusagen wirklich Kader sitzen, mhm, zusammenschreiben, ne, hin zum Digitalen, zur Nachbearbeitung mit sozusagen Filmkost oder halt auch eben sozusagen Foto in dem Fall, mhm, dann sozusagen war plötzlich all diese Bedingungen sozusagen es teuer war vorher etc. waren weg. Wie war das ein, du warst selber noch relativ jung, also von der Warte war das ein großer Schritt im Kopf und Ding, oder es war einfach mal ist...
Gar nicht, weil ich da bin ich sozusagen einfach so neugierig, ich rieche mich da halt nur so hin, weiß gar nicht, was da wirklich dahinter steckt und fange es halt einfach mal so an und dann lernt man das und entwickeln sich da oft ganz andere Dinge oder sieht es während des Tuns, was da eigentlich, warum er da zu Recht angedockt hat oder so. Also was dann das, hatte einfach das Gefühl, okay, jetzt ist es mal Zeit für einen Computer und ich will so einen Scanner haben und das war eigentlich eher von so Sachen getrieben und dann war ich immer schon gern auf Flohmärkten so diese ganzen Fotos, alte Fotos gesammelt, die archiviere ich ja auch, die werden auch nicht kaputt gemacht, die werden nicht klein geschnitten. Das war auch ein Grund, das dann auch in den Computer zu machen, weil ich finde, dass zum Beispiel Amateurfotos, dass die halt ein wichtiges zeithistorisches Dokument sind. Und es werden wahrscheinlich viele von diesen Digitalfotos, die jetzt nicht ausgedruckt sind, nachher wieder verschwinden. Und wir wissen aber jetzt von den 30er, 20er, 30er, 40er, 50er Jahren, wie sind die Leute angezogen, wie haben die gewohnt, was haben die gegessen, wie sah deren Weihnachten aus, zumindest gewisse, was bis hin, diese Fotoalben dann von so Familien, die umfassen immer ein ganzes Leben, ist ganz schrecklich, oft wirklich zum Heulen zumute, wo dann die immer weniger werden. Bei den Weihnachtsfeiern und zum Schluss sind wirklich nur mal so diese Kränze am Friedhof, die dann fotografiert werden, statt den Leuten. Und wie schnell auch so ein Menschenleben vorbei ist. Auf jeden Fall ist es ja ein historisches Dokument, das eben sozusagen archäologisch brauchbarer ist als vielleicht ein digitales Medium, weil das einfach sozusagen ein Material da und das kann ich sozusagen mit freiem Auge auch in 100 Jahren noch lesen und das überlebt mal den Keller, mal den Dachboden, auch eine schlechte Lagerung, aber es ist immer noch was Erkennbares drauf und da halte ich für ein, es ist ja nur eine Epoche von vielleicht 150 Jahren, wo wirklich analog dann so in der Breite fotografiert wurde. Halte ich für extrem wichtig, das zu konservieren.
Ja? Das ist interessant, weil sozusagen, wenn man es ja normalerweise immer genau das Gegenteil behauptet, dass man sagt, sozusagen, es wird so wahnsinnig viel fotografiert heutzutage und quasi jede Ding, aber natürlich, was du recht, sozusagen, es bleibt halt in der Cloud und es bleibt halt irgendwie sozusagen genau. in der Luft. Und am Ende des Tages bleibt möglicherweise aus unserer Zeit viel weniger übrig als noch aus der Zeit.
Das steht zu befürchten, genau. Ja. Also befürchten, das muss ich ja nicht werten. Ich mag halt sagen, ich habe halt so einen Hang zum Konservieren, Bewahren und Sammeln und Dinge sozusagen so dem Vergessen zu entreißen. Das ist einfach was so ein altägyptischer Gedanke, der da in mir werkt. Und von dem her ist mir diese analoge Fotografie aus dem Fund sozusagen irgendwie nahe gewesen.
Hat diese, also nämlich sozusagen quasi, das hat ja dann auch immer eine gewisse Ästhetik, wenn man sozusagen mit, sag ich mal, Vintage, Found Footage etc. arbeitet oder sowas, an dem du jetzt nicht ausschließlich festhaltest, würde ich sagen, in deiner Arbeit, nicht? Also sozusagen auch die Collagen sind jetzt nicht nur Found Footage, sondern also das ist ja sozusagen, da mischt ja sehr.
Genau, das ist stark gemischt. Und wenn ich jetzt sozusagen die Collagen, das war jetzt sozusagen das Hauptthema über schon mehr als ein Jahrzehnt, über 15 Jahre oder so. Und dazwischen auch sozusagen wieder analog, muss ich dann auch mal erholen von dieser Computersache. Und die haben mir eben, das wäre ja auch so eine Sache, wenn man da dran denken würde, vorher bringt es was, wie zahlt man seine Miete und so, würde man es vielleicht nicht machen. Und dann war das erstaunlicherweise, ist es wahnsinnig gut gelaufen und konnte mir damit sozusagen auch irgendwie eine gewisse Freiheit so erarbeiten, dass ich eben jetzt mittlerweile zusätzlich selber, also nicht nur mit Archivmaterial, sondern dass ich jetzt eben selber wieder fotografiere, habe jetzt lang digital fotografiert, aus denen dann eben wieder teilweise Filme gemacht, aus den Fotos, die sozusagen animiert oder Bild für Bild im Schnittprogramm aneinandergefügt, so kleine Dokumentationen über die Wotropa-Kirche, über den jüdischen Friedhof in der Seegasse. Man kann die auch online finden auf Vimeo, da kann man, ich weiß nicht, wie man das dann vielleicht kommunizieren kann, aber das da bei deinem...
Na klar, also kann man nachher drunter nachschauen, so links. Thomas Draschan und ja. Findet es dann schon, aber das ist natürlich klar.
Genau,
ist natürlich
und schön, und dann aber jetzt wieder bin ich sozusagen so zurück zum selber analog fotografieren, weil ich eben auch da dieses Unikat-Feeling, also bei den Einzelbildfilmen, die man mit dem Digitalen, wo man dann 60.000 Bilder aus der Hand schießt, das ist natürlich jetzt, wäre jetzt analog ein bisschen schwierig zu handeln, Aber ich habe jetzt auch was angefangen, ich war ja gar nicht so. Und kann man sich schnell ruinieren, auf jeden Fall, liegt gerade mal wieder auf Eis. Aber das analoge Fotografieren an sich, da habe ich sozusagen dann ein Bild und das hat für sich einen Wert, das ist jetzt da und ist nicht so wie im Computer, jetzt kann ich das anders machen, jetzt kann ich es ändern, jetzt kann ich es Ding. Ich kann es löschen oder ich kann es kleiner machen, größer. Und das 35er hat so 35 mm Kleinbild, hat so gewisse Grenzen, hat ein Ding und gibt einfach einen gewissen Rahmen vor, der mir gerade ganz gut gefällt. Ja? Und sozusagen für verschiedene Motive sich aussuchen, nehme ich da jetzt ein Kleinbild, nehme ich ein Mittelformat, mache ich es Farbe, mache ich es schwarz-weiß, nehme ich jetzt einen 400 ISO-Film, einen 100er.
So, das ist wieder selbstbeschränkend.
Genau, nimmt man einen Portra 800 für die 6x9. Also wo man mich zieht es schon immer wieder so zurück zum Materiellen, zum Haptischen, zu etwas, wo man Material hat zum Angreifen. Und das ist dann so eine definitive Entscheidung auch, die einen immer so aus der Beliebigkeit, wo man alles machen könnte. Das Material gibt so einen gewissen Rahmen vor und es ist ja dann auch wie ein Schachbrett. Der andere, der da mitspielt oder der sich es anguckt, versteht dann auch die Regeln intuitiv anhand von dem Material. Ja.
Ich würde jetzt gerne noch eine andere Frage, bevor wir dann nochmal sozusagen auf die Themen sozusagen, die du jetzt quasi auch mit analoger Fotografie, wir haben auch einen Anlass, warum wir heute das Gespräch führen, zurückkommen. Aber wie wichtig war denn für dich auch immer die Communities, in denen du zugegen warst? Also sozusagen, es war ja dann so quasi zuerst Wien mit dem Studium, dann Frankfurt, schon sehr prägende Jahre, dann wieder Wien und dann war ja sozusagen der Schritt, ganz nach Berlin zu gehen vor zehn Jahren oder so in der Größenordnung oder noch länger und dort ja auch, sage ich mal, sozusagen, also dein, also ich sage jetzt Community, aber sozusagen die Gemeinschaft der Leute um dich rum spielt ja schon auch immer eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Du bist sozusagen im Ausstellungsmachen selber, im Zeigen anderer Leute, im Kuratieren, im wie wichtig ist das und wie, oder war das unterschiedlich wichtig?
Ich glaube, das ist schon, also für mich ist es schon sehr wichtig. Ich merke alleine nur, wenn ich in Berlin bin, die sind so arbeitsam dort. Also die Clique.
Wir sitzen hier in Wien.
Wir sitzen jetzt
aus
hier
der
in
Perspektive
Wien, genau.
Wien wirkt ja Wien sehr arbeitsam.
Und dort ist sozusagen, selbst wenn ich nur auf Instagram schaue, was die jetzt wahrscheinlich wieder rausgehauen haben in den letzten 3 Tagen, auf was für einer Qualität, ja, denke ich mir, Alter, halt dich ran, ja. Nur jetzt hätte den Wiener Schlendrian einreißen lassen. Und da ist schon so ein, also ein Drive da, wo ich mir wirklich denke, okay, ich meine, die können sich zu Recht Künstler nennen. Ja, unter teilweise wirklich auch unterschiedlichsten Bedingungen. Das sind nicht Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, aber bis hin zu prekären Verhältnissen. Aber die machen einfach ihren fucking Job. Die jammern da nicht rum und sind echt verdammt hart im Nehmen. Und es ist einfach inspirierend, Leute zu sehen, die in ihrer Sache halt einfach wahnsinnig gut sind. Wo es einem von, wenn ich einen Freund Manfred Peckel anschaue oder so, der hat jetzt gerade bei der Summer Stage habe ich den eingeladen, die Skulpturen zu zeigen, der diese Kreispalindrome baut, die hat er im Lockdown, der musste am Tag Homeschooling machen und am Abend gab es dann jede Nacht nochmal 7 Stunden alleine, weil er auch niemanden mitnimmt, wirklich diese Skulpturen, die 2 Meter Durchmesser haben, die musste er erstmal sozusagen darum bewegen und hat über 3 Monate diese großen Holzskulpturen da gebaut und da denkt man sich dann immer gleich, okay, das ist überall so eine gewisse Steilvorlage und dann auch die Begeisterung, die überspringt, wenn die Leute sozusagen, wenn man sieht, wie die werken, wie die über ihre Arbeit sprechen, ja, auch wenn es ein ganz anderes Medium ist oder die Malerkollegen oder sonst irgendwas, aber da ist ein gewisser Drive da, der auf jeden Fall der einem eine Power gibt oder der überspringt, das ist ja ansteckend und immer inspirierend ist und dann hat auch das Feedback der Kollegen, das Feedback, wenn man es jetzt wörtlich übersetzt, der Ken Jacobs hat da immer sozusagen gerne darauf hingewiesen, der amerikanische Filmmacher, Feedback heißt halt zurückfüttern und davon lebt halt der Künstler auch und das Zurückfüttern von den Kollegen, du merkst ja nur, wenn du dann mit denen gemeinsam das anschaust, man sieht es ja dann durch die Augen des anderen, ob das jetzt so gut war oder nicht und so. Und da eine wohlwollende, aber kritische Kollegenschaft zu haben, wo eine Auseinandersetzung ist und sich sozusagen gegenseitig so das Werk irgendwie dann auch mal guckt, ja, wo kann man das weiterverfolgen oder wo die Leute dann sagen, jetzt hat es aber mal eine gute Wendung genommen, ist für mich eigentlich, gibt es ja so ganz solitär, die da in ihrem Keller so vor sich hinwerken, Aber dieser Austausch, das ist schon ein Grund, warum ich wahnsinnig gern und viel in Berlin bin und da eben sozusagen das Standbein neben Wien habe und brauche auch. Und da entstehen viele Ausstellungen daraus, viele Einladungen, viele Kooperationen im Sinne von, nicht, dass man gemeinsam Kunst macht, aber sich gemeinsam Ausstellungsprojekte, thematische Ausstellungen überlegt, Ausstellungsreihen macht. Und also das soweit zu dieser Community-Frage. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also, was anregend, genau. Sozusagen diese unterschiedlichen genau. Städte, das dir dann schon sozusagen... Mhm.
Auch die Fotosache ist sozusagen auch dann in Aussicht wahnsinnig viel gelernt von einer jungen Kollegin, die da...
Ich wollte jetzt nochmal kurz einhaken, sozusagen, wie nämlich, weil das ist natürlich auch immer die Existenz, ist ja schon auch immer eine Frage, die Sammler oder sozusagen gibt es Leute, die sozusagen deine Karriere hindurch regelmäßig kaufen oder sozusagen ergibt sich das natürlich dann auch über die Ausstellung und die Projekte, dass da ein gewisser Markt, wo du das Gefühl hast, sozusagen, dass gewisse Dinge mehr rezipiert werden oder angenommen werden oder von Interesse sind.
Ja, erstaunlicherweise machen die Leute wirklich ganz schön viel mit. Ich mache ja ganz schön viele Sprünge, obwohl, wenn man guckt, hat es irgendwie immer eine gewisse Linie, also diese Idee des Konservierens, des Archivierens, des Sammelns, des Bewahrens, des Kombinierens, dieser Metapher, der Montage, die Zusammenstellung, ob es jetzt innerhalb von einem Bild ist, ob es jetzt Bildabfolgen sind, wie jetzt bei der Arbeit, über die wir nachher dann nochmal wahrscheinlich sprechen werden. Und die machen das halt eigentlich relativ geduldig mit und es kommt... Ich habe ein bisschen so das Gefühl, es ist in Deutschland insgesamt natürlich mehr Dynamik und es ist zehnmal so groß und ich meine, Hauptgalerie ist dort und dass da immer wieder neue Leute auf den Plan treten, ja, die sich für so einen neuen Werkzyklus oder sowas interessieren. Und ich glaube, diese Konsistenz oder der Ewigkeitsgedanke ist halt eben mehr in Wien. Immer wieder eine Überraschung. Also ich bin dann ganz irgendwann, das habe ich jetzt wirklich zwar sehr gerne gebastelt, aber kaufen wird es niemand, denke ich dann selber noch. Ja. Und schon, also, und schon ist was sozusagen, findet sich jemand. Und es ist wahrscheinlich auch die Statistik, ist halt einfach, Deutschland ist zehnmal so groß. Und da habe ich eben auch viel mehr das Gefühl, ich werde nicht so, in Wien wird man auch sehr schnell auf eine Rolle festgelegt. Das ist der Drahschein, der macht irgendwelche verrückten Found-Footage-Filme. Dann habe ich meinen letzten Found-Footage-Film gemacht, 2006, ja. Und dann habe ich eigentlich architekturdokumentierende Sachen gemacht oder auch wieder strukturelle Arbeiten und so. Das haben die dann da gar nicht so mitgekriegt. Und da ist mir die Beweglichkeit oder eben, dass man immer wieder neue Leute findet. Mein Londoner Galerist hat mal gesagt, da wollte jemand nichts von der Ausstellung. Und dann sage ich, naja, komm mal, mit der muss man nochmal irgendwie so reden oder so. Oder die zum Essen einladen, keine Ahnung, so eine Kuratorin von einer großen Sammlung. Und dann sagt er, we don't convince people. We are looking for new ones. Und probiert es mal in Wien. Ja. Dann kommt man halt ja an und hat ja wirklich gleich wie vor 20, halt 30 also Jahren. Und es sind nur weniger geworden. Ein paar sind schon weggestorben, ein paar sind schon früh vergreist. Ja. Also der Drive da in Berlin, der ist schon ganz gut und die Kollegen sind echt wichtig.
Genau, der Anlass, das Gespräch heute zu führen, wobei das total schön ist, dass wir das jetzt mal eben, das ist ja auch die Möglichkeiten des Podcasts, sage ich jetzt einmal, dass man solche Dinge jetzt macht, ist ein sehr schönes Buch, ein Katalog, und es ist eigentlich, wie du selber sagst, sozusagen die Überleitung ist, es geht auch hier ums Bewahren, aber es ist sozusagen ein anderer Aspekt, der dich aber auch sehr mit der vielen Energie und Kraft, die du immer schon hattest und immer noch hast, irgendwie umtreibt, nämlich auch sozusagen ein aktionistisches oder aktivistisches, ökologisches, gesellschaftliches, politisches Bewusstsein, Engagement und meistens weit darüber hinaus, als jetzt sozusagen nur das drüber Redens ist. Also sozusagen, wir haben jetzt hier eine ganz druckfrische Publikation, die das Waldsterben thematisiert, mit dem schönen Titel Bäume vernichten kann jeder Narr. Es ist klingt nach einem echten Drahschein, ist es nicht, ich werde es gleich nochmal sagen, aber... auch da sozusagen ist sie analog schwarz-weiß fotografiert. Oder erzähl uns jetzt nochmal kurz den Werde oder das Werden sozusagen, bis es jetzt in diesen wirklich sehr schönes Buch mündete.
Also das Thema Ökologie war mir immer schon wichtig. Also ich habe schon als Kind nicht verstanden, warum man eine Autobahn durch einen Wald baut. Das kam mir befremdlich vor. Ich mochte diesen Plastikgeruch in einem Auto schon nicht. und nimmt es erstmal ja sozusagen als so eine persönliche Sache, aber dass da eigentlich, dass man gar nicht so falsch liegt mit dem persönlichen Eindruck, sondern dass da vielleicht eine globale Fehlentwicklung am Laufen ist. Und ein wichtiger Aspekt, auf den man natürlich sensibilisiert ist in meiner Generation, ist jetzt sowas wie Waldsterben. Und da, dass er jetzt wieder aktueller ist denn je, das hatten wir ja schon mal in den 80ern mit diesem ganzen sauren Regen und so weiter. Und jetzt gibt es eine neue Form eigentlich, die noch viel stärker zutage tritt. Und ich habe mich ja verschiedentlich versucht, in irgendeiner Form ökologisch zu betätigen. Das war einerseits, dass ich ja auch mal sogar politisch tätig war. Ich sehe aber, dass eigentlich außerhalb der konventionellen Politik, glaube ich, mehr Möglichkeiten sind. Also die Politik ist eben da sehr erstarrt. Und die Kunst hat einerseits sozusagen erreicht eben das Herz und das Unbewusste und ganz andere Bewusstseinsschichten, wo dieses kalte Kalkül der Machiavellismus der Politik gar nicht mehr hingereicht. Und wo auch so wechselseitige Abhängigkeiten bestehen mit Wirtschaft und sonst irgendwas, wo dann, keine Ahnung, dann die Grünen wollen halt jetzt Elektroautos, das ist noch schrecklicher, ja, weil dann habe ich noch eine Ladesäule am Gehsteig stehen dazu, die Flächenkonkurrenz wird vergrößert. Aber jetzt sozusagen mal zum ganz konkreten Thema, ich bin dann rumgereist mit einer jungen Kollegin, die, wo wir eben im Gespräch gemerkt haben, wir haben da verfolgen da beide das gleiche Interesse, haben die gleichen Bücher gelesen und arbeiten in eine ähnliche Richtung und sind teilweise gemeinsam alleine dann rumgefahren für bis nach Polen und uns sozusagen in den kaputten Wald, in Wäldern, ja. Also nebst anderen Dingen, aber ein Hauptthema waren da Wälder zu gucken, welche Art von Schäden gibt es. Da gibt es jetzt dieses legendäre Baumsterben durch den Borkenkäfer, der um lange Rede wenig leider als Schädling gesehen wird, nämlich, und der eigentlich nur diese Fichtenwälder, die nicht hierher gehören, wegmacht. Der eigentliche Schädling ist wie immer nur der Mensch, der dann diese Bäume umschneidet, anstatt sich das renaturieren zu lassen und damit eigentlich den eigentlichen Schaden anrichtet. Ohne Sinn und Verstand da durchackert, jetzt den Tannenröder Forst, der dort wo eine Autobahn gebaut wird, von unserem Peter Haselsteiner, der dann mit dem Geld
hier. Wiener Bauentwickler.
Genau. Wie heißt die Firma? Gleich schlecht
Strabag,
reden.
Strabag.
Genau.
Aber die auch eine schon wichtige mal, Kunstsammlung.
Genau. Die, also da bin ich auch schon mal wieder durch hier. Aber ich habe ja noch Deutschland. Ich kenne Bayern nachher wieder. Und sozusagen und dann habe ich mir angeguckt natürlich den Hambacher Forst. Ich habe dort auch fotografiert und das Tempo, mit dem Wald vernichtet wird, ist so atemberaubend, dass einem die Spucke wegbleibt, wenn man es wirklich objektiv betrachtet. Also alles, man kann sich das nicht mehr schönreden. Und jetzt mal um die Dimensionen, da gibt es einen ganz guten Vergleich. Ich habe das jetzt letztens mal durchgerechnet mit irgendjemandem mathematisch Talentierterem auf Twitter, der das dann sozusagen vernünftig ausgerechnet hat. Aber du bräuchtest nur um den CO2-Ausstoß des privaten Pkw-Verkehrs von Deutschland zu binden an Holz, also wieder aus der Luft zu holen, vegetativ, eine durchgehende Fläche der sechsfachen Größe von Deutschland mit 100-jährigem Buchenwald, weil der muss ja ein Baum, ist ja ein Jungbaum, darum ist es mit Nachpflanzen und Neupflanzen gar nichts, das ist mal in 120 Jahren relevant, nur da läuft nichts mehr. Mhm. Und das heißt, im Augenblick, man dürfte keinen Baum umschneiden, keinen. Nichts mehr versiegeln und das Gegenteil passiert natürlich, das Tempo nicht, steigert sich.
Aber das heißt sozusagen, wenn du diese Art sozusagen diesen Katalog machst, dieses Buch machst, dieses Projekt machst, sozusagen ist es eben dann schon ein, wie übersetze ich es jetzt wieder, sag ich mal.
So ist es, das ist dann im Hinterkopf. Ich gehe wirklich nicht hin und mache was Didaktisches. Das sieht man auch, wenn man es dann vor sich hat. Ich bin da eben mit verschiedensten Methoden ran, habe versucht einfach sozusagen da. Klar, einmal das so objektiv, dann ganz toll mit Mittelformat und landschaftsmäßig und so. Und dann einmal bin ich dann in den Harz gefahren, wo ich fünfmal oder so war, also ins Harzgebirge in Deutschland eben mit einmal habe ich dann nur die Kleinbildkamera, schon ein Stativ, das ist ziemlich windig, da kann man aus der Hand kaum was machen, und eisig, die mit einer Kleinbild, mit Schwarz-Weiß, mit einem 100er oder 400er Kodak, schwarz-weiß, da durchzugehen und
Das ist jetzt was sozusagen.
Das ist dann was übrig geblieben, weil eigentlich diese eine Reise, also aus den anderen habe ich was gelernt, habe sozusagen gesehen, habe die Bilder gesehen und dann ist aber eigentlich die persönlichste, die bescheidenste und die kleinste Sache, aber eigentlich die relevanteste für mich und wo ich so irgendwie eine Sprache dafür gefunden habe, nämlich sozusagen, wie man selber da drin steht. Also nicht der tolle Dokumentarblick aus dem Helikopter, der sozusagen sehr technisch wäre, den jetzt vielleicht irgendein Förster da anwenden würde, der jetzt dann Schaden evaluiert, sondern eigentlich schon eine ästhetische Herangehensweise, eine persönliche Pedestrian, also zu Fuß. Und wo halt dann auch mal ein Foto ein bisschen unscharf ist, weil es so kalt war, dass man den Knopf nicht richtig gedrückt hat oder so. Und das ist dann auch drinnen. Also das eben auch irgendwie eine Rolle spielt. Also wo sind Sie, wird da die Psychoanalyse fragen. Und das hat auch der Kubelka immer gefragt, wenn man was gemacht hat. Sagt er, ja, ist ja ganz interessant, aber wo sind Sie da? Und sozusagen, dass man eben als Künstler da auch in dieser Abfolge von Abbildungen und Fotos präsent ist, mit seinem Auge, mit seinem Befindlichkeit.
Hat das Buch sozusagen eine Auflage von 50? Also ist
das ist meine erste Auflage.
Künstlerbuch gedacht, würde ich mal sagen, ja. Oder? Es ist sozusagen durchaus als Arbeit gedacht und nicht als Dokumentation etwas anderem. Hast du das Gefühl sozusagen, dass deine Arbeiten dann, also dass quasi dein, das sag ich mal, politisches, aktionistisches Engagement und deine Arbeit sich verbinden, also das sage ich mal sozusagen, dass das Thema sich in den Köpfen verankert, dass man Diskussionen anstößt, dass man Denkanstöße schafft, so, also sage ich mal jetzt im Falle von Bäume vernichten kann, jeder Narr ist es doch sehr...
polemisch.
Das heißt, aber sehr konkret, sagen wir mal, oder?
Das wollte schon mit dem Titel auch darauf hinweisen, das ist von John Muir, dem Begründer des amerikanischen Nationalparks, also eine ganz wichtige Figur. Und von dem, der eben viele tolle Zitate sozusagen lassen sich von dem rausdrechseln. Das eine ist eben, Bäume fällen kann jeder Narr. Und es ist so, also man kann da hinfahren mit dem Extraktor, plupp ist das Ding weg. Und was ist die nächsten 100 Jahre dort? Und it's too easy. Also der Freud schreibt da ja auch sehr viel in dem Kulturgeschichte der Menschheit. Siehst du, ein kleiner, also aber irgendwie über den Todestrieb, ja, wo der auch sagt, der Todestrieb des Menschen hat jetzt dazu bekommen, die Kraft der Maschine. Und er sagt, das ist jetzt die Frage, ob wir uns so weit bezähmen können oder ob das Tempo der Vernichtung, die wir mit der Maschine eben ausüben können, schneller sein wird als die Vernunft, die das Ganze wieder zügelt und zurücknimmt. Und im Augenblick schaut es halt leider nicht so aus. Und jetzt kann ich aber sozusagen darob weinen oder versuche es in verschiedenen Weisen. Ich habe jetzt eben auch Ausstellungen kuratiert zu dem Thema, also wo Künstler im weitesten Sinne damit arbeiten. Es soll ja nicht eine Einschränkung sein, aber im weitesten Sinne sozusagen mit so Ökologie, das heißt im Material, dass man mit ganz einfachen Materialien arbeitet oder eben auf dokumentarische Weise sich mit diesem ökologischen Thema auseinandersetzen. Das ist eben Green Panther Party, das war in Berlin im Schaufenster. Und in der Richtung habe ich jetzt auch noch einiges vor, kuratorisch. Und eben auch in meiner Arbeit bin ich jetzt am Überlegen, jetzt musste ich mich auch erstmal so ein bisschen erholen, weil es jetzt fast 2 Jahre nur Waldsterben. Und wenn man es dann eben, wie gesagt, mal durchgerechnet hat, dann wird einem wirklich Angst und Bange. Und wenn man jetzt guckt, dass weiter, also in Berlin werden am Tag 5000 Quadratmeter versiegelt, ohne Rücksicht Vogelhabitate weggemacht. Also das Vogelsterben, Insektensterben, das hat ein Tempo, die Waldvernichtung, dass ich das Gefühl habe, das geht sich nicht mehr aus.
Wir müssen jetzt die Kurve kriegen.
Genau,
wir wollen das Gespräch in einem irgendwie optimistischeren Ding irgendwie die Leute entlassen, weil sozusagen, also wir sind ja in der dafür sehr dankbaren Zeit der verschiedenster Pandemien und Lockdowns dieser Welt. Also wir haben eh das Gefühl sozusagen, dass die Dinge, ob wir wollen oder nicht, in Bewegung geraten und als Optimist vor dem Herrn irgendwie würde ich ja sagen, irgendwie sozusagen, also ich meine, möglicherweise sozusagen sind uns eh demnächst ganz andere Grenzen gesetzt. Again, ob jetzt alle mitwollen oder nicht, siehst du, oder sozusagen für dich jetzt, also erstens, ich wollte jetzt nicht nochmal sozusagen wieder ganze Lockdown für dich, aber sozusagen bist du da grundsätzlich hoffnungsvoll oder optimistisch oder
Dazwischen kriege ich schon mal ein, aber prinzipiell muss man einfach optimistisch sein. Sag mal, das ist ja das Tolle an der Kunst ist immer ein Ausweg. Also wenn man guckt, gotische Kunst, was ist da, da wird die ganze Zeit irgendein heiliger Sebastian mit Speeren durchbohrt. Also man verwandelt ja das Hässliche und das Abscheuliche, also Märtyrertode, in ein wundervolles Gemälde. Ja, häuten, am Spieß grillen. und kreuzigen, die Schienbeine brechen, offener Bruch und so weiter. Das sind die wichtigsten und tollsten Gemälde der Kunstgeschichte. Das heißt, auch hier ist irgendwie die Sache immer der Ausweg. Die Kunst ist bis zu einem gewissen Grad eben auch sozusagen ein Ausweg. Ich habe jetzt vielleicht ein Thema, das sozusagen per se wie kreuzigen halt nicht so lustig ist, aber dass man in ein ästhetisches Ding verwandelt, das eben gewisse Bewusstseinsschichten dann anspricht, die eben irgendwo eine Hoffnung oder einen Ausweg oder eine Reflexion machen. Aber es ist auch nicht die Aufgabe der Kunst, im Sinne von Propaganda jetzt zu sagen, macht's das besser, sondern, wie gesagt, die Kunst kann eben mit gewissen Bewusstseinsschichten kommunizieren und
alle anderen müssen auch mitmachen.
Hoffentlich.
Ja. Ja, du bleibst der Kunst erhalten, das ist ja schon mal erfreulich. Wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Und wir sind alle recht gespannt,
wie es weitergeht.
Ja, danke dir.
Danke.
Danke fürs Gespräch.
Bitte.